How I Met My Money. Der Finanzpsychologie-Podcast, damit du dich und dein Geld besser kennenlernst. Mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Stell dir vor, du bist frisch verliebt, schwanger und erfährst plötzlich, dein Partner ist hoch verschuldet. Genau an diesem Punkt standen Andrea und Walter. Die beiden sind heute zu Gast bei uns im Podcast, erzählen uns ihre Geldgeschichte und ihre Lebensgeschichte. Und damals, als das passiert ist, als Andrea herausgefunden hat, Walter hat ganz schön viele Schulden, ist sie nicht weggelaufen. Die beiden haben gesagt, sie gehen da gemeinsam durch. Heute führen sie die Fette Kuh, das ist ein Kultburgerladen in Köln. Aber der Weg dorthin war alles andere als gerade. Es gab eine Privatinsolvenz, einen toxischen Geschäftspartner, viele schlaflose Nächte. In dieser Folge sprechen wir über all das und auch darüber, ja, wie viel Freiheit steckt eigentlich in Selbstständigkeit und wie ehrlich sollte man in Beziehungen über Geld sprechen. Schön, dass ihr da seid, Andrea und Walter. Hallo.
Hallo. Hi, hallo.
Hi. Hallöchen.
Hallo, Ingo.
Hallo. Hallo, ihr beiden.
Andrea, nimm uns mit zu diesem Moment. Du warst schwanger, ihr kanntet euch 5 Monate und plötzlich erfährst du, Walter hat doch nicht alles von Anfang an erzählt. Was war also dein erster Impuls?
Ja, also ich war auch erstmal noch ein bisschen schwanger, bevor ich das erfahren habe. Und das eigentlich hat sich das so entblättert. Das war jetzt gar nicht.
Es war nicht so dramatisch, wie es dargestellt
wurde. Nee, es war so, es war nicht so, hör mal, sondern es tauchten immer mehr Fakten auf. Ja, Fakten in Form von Briefen, die uns erreichten, die ich nicht einordnen konnte. Und dann war halt irgendwann klar, okay, da sind Probleme, die der Walter nicht mit mir besprechen wollte, konnte. Ja, und dann haben wir uns halt hingesetzt irgendwann und haben uns das alles angeschaut. Dann hat er mir das erzählt.
Ne? Ja, aber zu meiner Verteidigung, man blättert auch nicht nach 5 Monaten Beziehung. Jetzt natürlich, als du dann schwanger wurdest, war dann der Zeitpunkt gekommen. Aber du erklärst ja nicht jedem direkt deine finanzielle Situation.
Nee.
So, das ist mal dahin.
Nee, vor allem, weil es bei uns auch tatsächlich so war. Wir haben uns kennengelernt und das war echt verrückt, dass es von Anfang an, von der ersten Sekunde, gab es nicht das Thema Geld. Wenn wir zum Beispiel essen gegangen sind, dann hat derjenige bezahlt, der gerade Geld hatte. Oder der, also das war vollkommen fraglos. Also ich kenne Paare, die keine Ahnung, die getrennte Rechnungen haben, die alles aufschreiben, die dann alles aufrechnen. Und oder ja, heute bezahlst du, morgen bezahle ich. Da haben wir, das war einfach
Haushaltsbuch führen oder
ja, ich meine, aber auch vom Kennenlernen an. Das war null Thema. Das war wirklich verrückt.
Und aber mal ganz kurz, um darauf zurückzukommen, Walter, du hast gerade gesagt, man blättert ja nicht am Anfang direkt seine ganzen Finanzen aus und Geld. Warum denn nicht?
Ja, warum?
Warum nicht?
Warum nicht? Ich denke mal. Nee, weil das ist für mich in der Situation war das kein Thema, über das jetzt gerade gesprochen werden musste. Sondern wir waren verliebt, wir haben eine super Zeit zusammen gehabt, wir waren total eigentlich sorglos und frei. So, und das, das hätte ich vielleicht damit ja auch zerstört oder da war bestimmt eine unterschwellige Angst für sowas da, ne?
Aber das ist ja ganz spannend eigentlich, ne?
Aber das kommt ja auch von was anderem, dass Geld für mich ja nie so eine extreme Bedeutung hatte. So, ne? Und weiß ich, wie lange ich mit ihr zusammenbleibe oder nicht? Das war, ne, so. Aber nach 5 Monaten
und jetzt,
war
dann mehr alles. Wie lange sind die zusammen? 20 Jahre, muss man dazu einordnen. Jetzt gerade erst geheiratet. Ihr habt eine wahnsinnige Liebesgeschichte und gerade sind schon so viele Punkte aufgekommen, über die wir gerne reden. Walter, du hast es gerade schon angesprochen, deswegen bleibe ich mal kurz dabei. So, Geld hatte für dich nicht so die Bedeutung. Im Endeffekt war Geld auch immer da, oder? Bis
ja.
Zu diesem Schuldenberg.
Also ich bin da so aufgewachsen, dass das nie ein Thema war irgendwie. Es wurde jetzt nicht übermäßig, ne? Aber es war, wir haben immer alles bekommen, wir haben alles gehabt, wir haben im Ausland gelebt. Wir haben schon unter sehr, sehr feudalen Umständen gewohnt als Kinder. Und mir wurde nie beigebracht, mit Geld umzugehen. Ich habe nie gelernt, was ist ein Bankkonto, bis ich zu Hause ausgezogen bin mit 16 oder 17. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Und ich habe keine Ahnung davon gehabt, was es heißt, wie viel muss ich arbeiten, was muss ich arbeiten, um mir ein Fahrrad zu kaufen. Das war für mich alles völlig, das war eine Blase, das war für mich völlig total egal. Total egal.
Weil es immer da war.
Weil es immer da war, genau. Und das habe ich auch als Kind nie hinterfragt. Und dann mit 18 zu Hause rausgezogen und dann bin ich die ersten Male so richtig schön aufs Gesicht gefallen.
Jetzt ist das ja ganz spannend. Ich weiß ja, dass zum Teil ihr unseren Podcast auch hört und vielleicht teilweise auch diese Übersetzung kennt. Aber wir haben ja immer diese Übersetzung Geld gleich ich. Und das würde ja in dem Moment bedeuten, Geld war mir immer egal. Ich war mir immer egal, was ja nicht zwangsläufig negativ sein muss. Kann ja auch sein, dass man anderen, dass andere einem wichtiger sind als man sich selbst. So könnte jetzt eine Übersetzung sein. Und ich war auch immer genug da. Als ich jung war, bis ich 18 war, war ich immer genug da. Und als ich dann ausgezogen bin, habe ich gemerkt, es ist doch nicht so. Jetzt einfach nur mal, das heißt jetzt nicht, dass die Übersetzung stimmt, aber kannst du damit was anfangen gerade?
Damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Doch, das ist schon richtig.
Inwiefern? Also, kannst du uns mal mitnehmen so ein bisschen? Weil wir erleben es häufig, dass wir das, wenn wir so über Geschichten reden oder diese Übersetzung bringen, Leute sagen, ja, was hat das denn? Also, deswegen bin ich gerade so neugierig an der Stelle.
Ja, ich glaube, das war bei mir auch so diese Kombination aus dieser extremen Sorglosigkeit oder Sorgenfreiheit, die ich da hatte, mit der Art und Weise, wie ich als Kind war, halt, ne, ADHS vom Feinsten, Vollgas immer im Mittelpunkt, immer juhu, 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 juhu. Und bin mich immer, und das ist, hat sich dann in meinem Erwachsenenalter ja auch mitgezogen, dass ich mich immer selber auch übergangen bin. Dass ich selber nicht auf mich geachtet habe, sondern um viel mehr um das, was drumherum war. So, und daher könnte das schon irgendwie eine Verbindung haben. Ne?
Ja. Wie war das bei dir, Andrea? Wie bist du da aufgewachsen in dem Bezug?
Also ich war immer gut versorgt. Wir sind ja emigriert. Ich bin ja in Rumänien geboren. Und da waren meine Eltern auf jeden Fall privilegiert. Mein Vater ist als politischer Flüchtling quasi gegangen oder abgehauen mit uns, mit seiner ganzen Familie. Und in Rumänien ging es uns sehr gut. Dann kamen wir erstmal hier an und da war es natürlich alles ein bisschen schwieriger, weil beide meine Eltern, nee, nicht wirklich, ganz kurz nur, beide meine Eltern ihren Beruf nicht mehr ausüben konnten. Mein Vater war Volkswirt und hat für die Regierung gearbeitet und meine Mutter war Rechtsanwältin. Und dann haben die erstmal irgendwie klarkommen müssen, haben verschiedene Dinge ausprobiert. Und dann später hat mein Vater, dann ist meine Mutter verstorben und dann hat mein Vater in eine Familie geheiratet, die sehr wohlhabend waren. Also auch, wie man so schön sagt, altes Geld. Und da ging es wirklich, da wurde nicht viel über Geld gesprochen, das war da. Und andere Dinge wie Bildung waren halt viel, viel wichtiger. Also so, und wir wurden eher eigentlich bewusst kurz gehalten. Also wir haben immer viel später die Sachen gekriegt. Also bis ich mal einen Walkman hatte oder die Hose mit dem weißen Streifen oder den ganzen Scheiß. Es dauerte bei uns einfach länger. Also das waren erzieherische Maßnahmen. Und obwohl wir auch luxuriös gelebt haben, aber wir sind ja schon sparsam erzogen worden. Also das war schon anders. Und wobei mein Vater hat mich sein Leben lang auch immer unterstützt. Also der war da ein bisschen anders, aber ich bin auch also auf jeden Fall wohlhabend groß geworden. Aber auf jeden Fall mit einem anderen Umgang damit. Und ich bin auch, heute bin ich viel sparsamer.
Das heißt, Walter, um nochmal zur Situation zurückzukommen, damals, Andrea konnte auch die Briefe finden von dir, weil du sie nicht geöffnet hast? Oder inwiefern kam es dann dazu, dass rauskam, dass du einen riesen Schuldenberg hast, obwohl du aus dieser wohlhabenden Familie kamst?
Ja.
Du hast ja auch keinem davon erzählt erstmal, ne?
Nee. Nee, das ist die ganzen Lebensumstände, die dazu geführt haben, dass das so war. Das war ja auch alles äußerst abenteuerlich. das hat man auch nicht so in die Welt hinaus posaunt.
Wie war denn so der Moment, als man das für dich, Andrea, als man das rausgefunden hat? Ist es dann in dem Moment, ja, also wie kann man sich das vorstellen? Lernt man die Person dann nochmal neu kennen? Was gehen dann so, was war dein erster Gedanke, als du das gesehen hast?
Also das war schon echt auch frustrierend, aber ich bin ja auch eher so, also ich liebe den ja und ich habe den ja damals auch schon sehr geliebt und dann war das so eigentlich eher die Frage, okay, wie geht man jetzt damit um und wie kriegen wir das jetzt irgendwie aus der Welt? Und also das war eigentlich so direkt, ich habe nie darüber nachgedacht, jetzt zu gehen, weil das ein Problem ist oder so. Also klar war das ein Problem. Wir hatten auch wirklich große finanzielle Schwierigkeiten, aber das wäre niemals ein Grund für mich gewesen, zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Also es war natürlich frustrierend, ja klar. Ne? Aber und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wir haben uns gemeinsam Gedanken gemacht und dann haben wir halt Lösungen gesucht dafür. Und ich habe mich einfach, muss man so sagen, einfach dann auch irgendwie darum gekümmert.
Total. Ich bin halt mal lochen gegangen, um irgendwie die Brötchen reinzuholen. Und Andrea hat mir einen Rücken freigehalten.
Ich habe ein bisschen Tetris gespielt.
Absolut.
Inwiefern?
Ja, so Geld-Tetris, Sachen von A nach B schieben, um zu gucken, wen muss ich zuerst, wann, wie, wo bezahlen, damit der Kuckuck nicht klingelt.
Ja.
So.
Aber es ist ja eigentlich ganz spannend, ne? Weil wir haben halt häufig auch diese Projektionen auf Geld. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere zuhört. Vielleicht könnt ihr es uns auch mal schreiben und sagt, boah, ob ich das so durchgezogen hätte mit der Beziehung. Also wenn alle mal ganz ehrlich zu dir sind, ich glaube, es hängt auch mit Projektion selbst auf das Geld zusammen. Weil ich glaube, das ist ja eine Reduktion, die wir, also wir sagen bei uns im Podcast immer, du bist etwas mit und ohne Geld. Also ihr habt Liebe mit und ohne Geld. In dem Fall war es ja, ich habe Liebe mit ohne Geld und mit Schulden. Ja, also nochmal in die andere Richtung.
Ja.
Und wenn man die Projektion hat, dass irgendwo das damit, also dass mit Geld auch Ehrlichkeit zusammenhängt, Treue, Vertrauen und auf einmal wird das ins Negative gezogen, dann könnten aus diesen unbewussten Projektionen in dem Moment logischerweise natürlich auch Trennungen entstehen. Ja, und das ist ja auch irgendwo das Schöne,
dass. Ja, aber ich glaube, dass die Andrea und ich von Anfang an so ein gewisses Urvertrauen und ein Vertrauen ineinander auch irgendwie hatten. Ne? Also das war wirklich enorm eigentlich. Also
ja, wobei das war schon
Vertrauen.
Krass. Das war schon krass.
Ja, natürlich. Aber du hast in mich vertraut, dass die Power oder die Fähigkeiten da sind, der Scheiße irgendwie rauszukommen und auch zu wissen, dass ich alles dafür tun werde und dass ich wirklich einen Finger ziehe und Gas gebe, um irgendwie die Kohle ran zu schaffen. Ne? So.
Ja, und ich glaube, du warst auch total erleichtert in dem Augenblick, dass erstens, also soweit ich mich erinnere, war das wirklich so eine Erleichterung
für dich. Das war ein Riesengewicht.
Das erstmal überhaupt mal jemandem zu sagen, weil ich glaube, es wusste wirklich keiner so richtig. Und dann auch dafür nicht schrecklich verurteilt zu werden und dann auch noch irgendwie dafür irgendwie eine Lösung zu finden. Ja. Weil sonst baut sich das ja unendlich auf und das waren ja radikale Schritte, ne? Also so eine Insolvenz ist ja schon auch eine krasse Sache.
Du bist in die Privatinsolvenz gegangen.
Ja.
Aber alles in allem war es, glaube ich, für dich eine große Erleichterung.
Es war eine riesengroße Erleichterung, weil ich habe mich hat es mir mehr ermöglicht und hat mich freier fühlen lassen als zuvor. Ich hatte kein Bankkonto davor. Ich war nicht geschäftsfähig, gar nichts.
Das ging damals noch.
Und da war alles nur Cash. Ich habe mein Gehalt Cash auszahlen lassen, meine Miete habe ich Cash bezahlt und so ging das eben. Ne? Und habe ich mich aber halt auch minderwertig gefühlt natürlich. Ne? Das war ja auch so, weil man nicht Teil des normalen Prozedere irgendwie teilnehmen kann oder darf.
So. Und man kann nicht drüber reden. Das ist ja auch so. Das finde ich ja bis heute. Und ich finde es auch, und da jetzt, wo du das sagst, Ingo, das ist natürlich auch interessant, wenn ich so über meine Prägung nachdenke, dann ist es tatsächlich ja auch dieses nicht über Geld reden. Das habe ich bis heute. Das fällt mir bis
aber
heute.
Aber ihr seid hier im Podcast. Ja, gesagt zu dem Podcast und redet oft mit uns gerade über Geld. Ja, beziehungsweise damals habt ihr angefangen, als Paar darüber zu sprechen. Wie war das denn? Seid ihr zu euren Ursprungsfamilien zurückgegangen, habt erzählt, was passiert ist, dass es da diesen Schuldenberg gibt, dass es die Privatinsolvenz gibt? Oder wie lief das ab und habt ihr nochmal Unterstützung bekommen, finanzielle Unterstützung von euren Familien?
Also meine Eltern lebten zu dem Zeitpunkt beide nicht mehr. Und von daher gab es niemanden, zu dem ich hätte gehen können.
Und wir haben in dieser Zeit, als es uns so schlecht finanziell schlecht ging, also
schon auch Unterstützung
von meinen Eltern viel Unterstützung bekommen, muss man sagen. Da war, egal um was es ging, dann war schnell was auf dem Konto von Andrea.
Du hattest ja keins.
Ja, was ja aber auch wiederum zeigt, in doppelter Hinsicht, wie solche Krisensituationen mit Geld auch zur Stärkung von Beziehungen führen könnten. Also man denkt ja am Anfang, wie du es auch gesagt hast, ich bin schwach, ich bin unfrei, ich bin in einer totalen krassen Situation. Man setzt gegebenenfalls Beziehungen aufs Spiel, verheimlicht es noch und denkt, boah, wenn ich damit jetzt rauskomme, oh Gott, was passiert dann? Und dann entstehen quasi so Zacken. Und das Lustige ist ja, wenn man es dann rausreißt und merkt, okay, es gibt Personen, die sich an diesen Zacken ransetzen und die Beziehung noch intensiver werden kann an der Stelle. Eure persönliche Beziehung anscheinend ja mit den Eltern dann auch, die trotzdem unterstützt haben, trotzdem sie das wussten, ja, und das finde ich immer sehr spannend daraus. Und ihr habt ja noch mehr daraus gemacht. Ihr habt ja in der Privatinsolvenz sogar noch gegründet.
Ja. Mit einem kleinen Kind zu Hause. Tochter war 4.
Ja,
war 4. Und dann habt ihr die fette Kuh, das Burger Restaurant in Köln eröffnet. Ja. Mit welcher Vision, mit welcher Hoffnung habt ihr das gemacht, mitten in der Privatinsolvenz?
Da schneller rauszukommen, überhaupt selbstständig zu sein. Wir hatten uns schon länger überlegt, uns selbstständig zu machen mit einem Gastronomiekonzept und hatten so die eine oder andere Idee. Und der Walter hatte auch schon länger mal die Idee, Burger auf ein anderes auf einem anderen Level zu machen als McDonald's. Und und dann kam ein Bekannter um die Ecke, der so eine ähnliche Vision hatte. Und dann haben Walter und der Mensch sich zusammengetan.
Die Motivation dahinter war aber auch die, zum Beispiel, dass wir ja auch als Familie und ich als den Beruf, den ich mache, als Angestellter natürlich finanziell schwierig gewesen wären. Hätte ich mich
als Koch oder was war dein
Beruf? Ja, klar, weil die Gehälter sind natürlich nicht so hoch. Oder du gehst irgendwo arbeiten, aber arbeitest halt dann 14, 15, 16 Stunden jeden Tag, um irgendwo ein gewisses Gehalt zu bekommen oder ein Ansehen, damit du ein Gehalt bekommst oder wie auch immer. Und das wollten wir natürlich auch nicht und ich auch nicht. Das hatte ich das hatte ich schon 15 Jahre davor schon gemacht, ne? Mich krumm und bucklig für wirklich ein paar Mark 50 geackert. Und da war natürlich dann auch die Motivation, Geld zu machen für die Familie, dass wir einfach da besser klarkommen und auch freier sind und in unseren Handlungen freier sind und nicht weisungsgebunden zu sein. Und das war natürlich, das waren so unsere Motivationen dahinter.
Ging aber nicht, dass du dich selbstständig machst, Walter, oder? Ich meine, du warst
Privatinsolvenz.
Ich weiß nicht, du bist dahin schon mal, hattest du inzwischen ein Konto? Wie habt ihr es gedrechselt?
Ja, dann hatte ich ein Konto, das natürlich nur im Plus geführt werden durfte. Ich musste ja andauernd nachweisen, nachbringen, dass alles hier sauber ist und das wurde immer wieder überprüft und ich habe Schreiben vom Amt bekommen und da musste man immer sehr, sehr schnell alles antworten, einfach um sauber zu bleiben. So, und das haben wir dann einfach durchgezogen. Ich bin heute noch bei Andrea angestellt. Das haben wir irgendwie nie geändert.
Weil Andrea, du hast dann, also dein Name steht.
Genau, und Andrea hat im Endeffekt mit unserem Partner damals
Unternehmen gegründet. Genau, damals mit dem Partner das Unternehmen gegründet, aber da war ich überhaupt nicht wirklich involviert. Ich habe da ab und zu mal in der Kasse gestanden und hatte noch einen anderen Job und habe mich halt um unser Kind gekümmert. Ne? Also
und noch einen anderen Job gehabt, genau.
Ja. Und dass ich so involviert war oder das Unternehmen quasi dann übernommen habe, das kam erst, als wir uns von dem Partner getrennt haben. von unserem ehemaligen Geschäftspartner.
Das klingt jetzt sehr nüchtern. Ingo ist jetzt auch nicht, ich sehe jetzt keine Regung bei dir im Gesicht. Das klingt jetzt nicht so spannend. Es war aber ganz schön turbulent, diese Zeit. Also sich getrennt haben, das habt ihr jetzt in einem Satz abgehakt. Ja. Ich weiß aber aus unserem Vorgespräch, da ist ganz schön viel böses Blut geflossen. Wollt ihr uns da mal mit reinnehmen, was es auch bedeutet? Ich meine, ihr seid nicht die Einzigen auf der Welt, die sich gerne selbstständig machen möchten. Ihr seid jetzt auch das lebende Beispiel. Es gibt Fallen, vielleicht kann man auf die achten. Vielleicht könnt ihr uns alle mitnehmen. Was ist da passiert? Was würdet ihr anders machen? Und was war dann, als der Geschäftspartner weg vom Fenster war?
Also anders würde ich auf jeden Fall, also wir sind natürlich beide, also gebrannte Kinder, was Partnerschaften generell betrifft, ne? Geschäftspartnerschaften. Und man kann sich auch nur bis zu einem bestimmten Grad absichern. Das ist halt so. Du kannst Verträge machen, die waren auch viel zu lax bei uns, ne, weil wir dachten ja so Handschlag und man kennt sich und so, ne? Aber man weiß ja am Ende nie, wie Menschen sich entwickeln können und alles, was irgendwie Verträge sind zum Vertragen da. Alles, was du geregelt hast, musst du nicht besprechen. Das ist heute meine Meinung. Aber man konnte auch nicht absehen, wir kannten den Menschen ja gar nicht so gut eigentlich. Ne? Und,
aus dem näheren Umfeld war der. Weiteren Umfeld irgendwie.
Ne? Aber wir kannten den trotzdem nicht so gut und dann hat sich das einfach alles wirklich richtig übel entwickelt. Der Walter hat super, super, super viel Verantwortung gehabt und mega viel gearbeitet. Und der andere Mensch hat sich eben anderen Sachen gewidmet. Also aber nicht so sehr, also auf keinen Fall im gleichen Maße der Arbeit. Und dann ist das halt wirklich, wirklich, wurde es richtig böse. Also es war wirklich böse.
Ja, wir müssen dazu sagen, ne, das war ja auch alles eine psychologische Unterwanderung, die hier stattgefunden hat. Ich habe mich unten kaputt gearbeitet. Ich war jeden Tag 16, 17, 18 Stunden stand ich hier im Laden, habe geguckt, dass das Ding irgendwie läuft und die andere Seite hat nebenbei noch andere Jobs gemacht und dann haben sie mal an der Kasse gestanden und dann das Geld gezählt und so und im Range Rover vorgefahren gekommen und das hat am Ende halt überhaupt nicht mehr gepasst. Und aber leider Gottes mit einer wirklich kalkulierten Absicht dahinter, mich im Endeffekt, mich selbst plätten zu lassen, sagen wir es mal so, mich kaputt arbeiten zu lassen und dann raus, läuft doch, den kann man ja ersetzen irgendwie, ne? Und das war sein Plan und das hat nicht ganz funktioniert, weil dann wir beide dann doch zu hartnäckig waren.
Und wie ging es dann weiter? Also ich meine, ich habe ja auch
so weiter, dass er gesagt hat, ja mal, wir trennen uns irgendwie und ich so, jo, das sehen wir ganz genau. Das war erst ein Gespräch zwischen ihm und mir. Da war Andrea erst gar nicht dabei.
Wie gesagt, ich habe gar keine große Rolle gespielt. Also so und das war auch zwischen uns beiden, wenn schwer. Ich mal so offen das sagen darf, war das auch schwierig.
Ja, ja.
Weil ich habe irgendwann auch gemerkt, dass das nicht gut läuft.
Das war das zweite Mal im Endeffekt, dass du mit Geld in etwas reingezogen wurdest, wo du gar nicht so viel drüber wusstest erstmal, ne?
Ja. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Und ich hatte auch versucht, mich da irgendwie zu integrieren, aber das war nicht gewünscht, so, ne?
Ja, stimmt.
Das war nicht gewünscht. Und dann wurde das aber total schwierig. Und dann haben wir uns auf eine wirklich ätzende Art und Weise getrennt. Das war wirklich, das war ein Krieg. Das war total.
Also man
Horror.
Muss sagen, ich war am Ende. Ich hatte mich echt kaputt malocht. Ich war mitten im Burnout. Definitiv. Also völlig am Ende. Und dann war für uns beide eigentlich klar, ey, wir wollen raus.
Ja.
Wir wollen uns auszahlen lassen und dann schauen wir mal. So, das war eigentlich unsere Idee, weil und das Ganze für mich auch und für uns beide auch schon dann damals nach so kurzer Zeit schon so negativ behaftet war und das wollten wir dann alles gar nicht mehr. Ne? Aber dann hat sich das alles in eine ganz andere Richtung entwickelt, weil wir uns nicht verarschen lassen wollten, ganz einfach, weil wir uns nicht für ein paar Mark 50 hätten abspeisen lassen wollen. Das war seine Absicht und dann haben wir gesagt, okay, jetzt zeigen wir Zähne. Ne? Mhm. Und dann haben wir gekämpft. Ja. Und dann haben wir wirklich hart, teuer, lang und bitterböse gefightet.
Ja, das
so,
war echt
bis
krass.
Dann auf einmal sich alles gedreht hat. Komplett. Und
jetzt,
wir am Ende,
jetzt sind alle schon ganz gespannt und fragen sich, wie genau hat das geklappt? Weil wahrscheinlich musstet ihr ihn ja auszahlen in irgendeiner Form. Wie verlief das dann?
Also das war so, dass der uns ja auch wieder sehr kalkuliert. Das ist ein ganz schlauer Mensch auch, muss man sagen. Und der hat uns sehr kalkuliert zu einem unmöglichen Zeitpunkt ein Angebot gemacht. Wir hatten sehr, sehr wenig Zeit, um sehr, sehr viel Geld zu, also für uns, ne? Also
über die Weihnachtsfeiertage.
So Geld zu besorgen und dann.
Wie viel? Um wie viel Geld ging's und das an Weihnachten? Wie viel musste unter dem Weihnachtsbaum liegen?
Ja, ein ziemlich großer sechsstelliger
Betrag. Ja, ne? Also das war ordentlich.
Also wir reden nicht von ein paar Pillen, sondern das waren schon ordentliche Summen.
Und dann hatten wir ein Datum bis zum, weiß ich nicht,
6. Januar. Wir hatten eine Woche Zeit, hat er uns gegeben, das Geld.
Nee, zwei, glaube ich, bis zum 6. Januar oder sowas. Und dann war eigentlich klar, also unter normalen Umständen hättest du das gar nicht machen können, weil jede Bank und überhaupt alles, das wäre nicht gegangen. Und dann hatte der Walter aber einen sehr guten alten Freund und einen Freund der Familie und einen guten alten Freund, dessen Vater auch
Gastronomien und Hotelsbetrieben
und sehr wohlhabend war. Und
ein sehr, sehr weiser Mann, ein wirklich Oldschool-Geschäftsmann, BWLer, also eigentlich Metzger, aber totaler Macher.
Und dann der Walter mit dem telefoniert und hat irgendwie gesagt, wir haben ein Problem. Und dann hat er gesagt, nee, ihr habt kein Problem.
Nein, wir müssen dazu sagen, wir haben den Dieter als allererstes angerufen, um uns nach Anwälten zu informieren. Und der Dieter hat uns die Anwälte empfohlen.
Stimmt.
Die wir dann hatten. Mit denen haben wir dann die ganze Zeit gearbeitet. Dann ging es ja darum, um die Verhandlung, weil wir natürlich unseren Preis erhöhen wollten oder ne, durchboxen wollten. Da hatten wir die Jungs ja auch schon an unserer
Stimmt.
Seite. Und dann kam dieser Brief und wir beide saßen wirklich in unserer Küche zu Hause. Wir haben beide geweint. Wir waren am Ende unserer Kräfte. Wir wussten nicht mehr nach links, nach rechts. Wir waren fertig. Wie sollen wir das machen? Dieter angerufen. Dieter, hör mal hier, so und so und so. Alles scheiße. Und Probleme. Und dann meinte der Dieter nur so, nee, ihr habt kein Problem. Und dann so, ja doch, weil das funktioniert ja alles nicht. So, nee. Morgen Kontonummer hier direkt und ich schicke euch morgen das Geld und dann zahlt das mit zurück, wenn ihr es wieder habt.
Ja, und dann hat er uns tatsächlich die Kohle überwiesen.
Einfach am nächsten Tag war das Geld auf dem Konto.
So. Einfach und so. Dann, das war krass. Und
ich habe das gerade über, meinte er.
Ja. Und dann haben wir... Und dann hat der Walter, unserem ehemaligen Geschäftspartner, das quasi, nee, der hat ihm gratuliert, glaube ich, ne?
Ja, ich bin hier, wir sitzen hier oben im Büro, unten ist der Laden, ich bin morgens hier rein, war schon am Arbeiten, dann kam er und ich so, ey, hier, Deal. Wie Deal? Und so, ja, hier, Schlüssel, EC-Karten, Kreditkarte, die Briefe sind unterwegs zur Bank.
Autoschlüssel
abgeben.
Also er hat erwartet, dass ihr es nicht bezahlen könnt und dass er dann für die Kuh behalten kann.
Dem ist halt ein bisschen das Gesicht entgleist, als das dann der Fall.
Ja, das war natürlich anders kalkuliert von ihm. Und dann standen wir da und da der Walter das zu der Zeit auch noch nicht übernehmen konnte, ich hatte eine GbR mit dem Menschen und da der Walter das damals noch nicht übernehmen konnte, habe ich das eben übernommen. Und deswegen habe ich jetzt die seit 30 Jahren Vegetarierin ist, im Burgerladen. Ja, wie das Leben so spielt, ne?
Wie könnt ihr euch erklären, dass jemand einfach so im Nachgang, ich meine, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit darüber gehabt zu reflektieren, wie könnt ihr euch erklären, dass jemand sowas macht einfach bei so einer Summe?
Also wenn ich das von außen betrachte, das hatte ja mit mir gar nichts zu tun. Ich kenne den ja gar nicht wirklich. Also ne, das war ein ganz, ganz alter Freund vom Walter und sein Papa. Und im Nachhinein war das, glaube ich, wirklich erstens die Dimension der Menge, der Summe, hängt ja immer von dem ab, was man so zur Verfügung hat. Also ich glaube, dass das eben für manche Menschen weniger ist als für andere. Und ich glaube, da war eine ganz tiefe Zuneigung und so ein familiäres Gefühl, dass der Junge irgendwie jetzt Hilfe braucht. Mhm. Und ich kann, der braucht, so hat sich das angefühlt.
Absolut.
Das war wirklich so eine ganz tiefe so eine Zuneigung und fast so was Väterliches war das.
Voll.
Ne? Ja, also der wollte einfach nicht, dass er Walter verarscht wird. Der wollte einfach nicht, dass es dem Walter schlecht geht. Der wusste,
ja, du kannst ja auch meine Qualitäten.
Ja, und du bist ja auch, und das muss man auch, wenn man den Walter kennt, dann weiß man, dass der unglaublich hart arbeitet und arbeiten kann und wirklich alles gibt irgendwie für seinen Job. Und das wusste der natürlich auch, weil Walter auch schon für ihn gearbeitet hatte und der den eben auch schon super lange kannte. Und ich glaube, das würde ich sagen,
ja,
war eigentlich Motivation.
Ja, und das Wort Freundschaft auch. Also da war auch wirklich viel Freundschaft und familiäres Gefühl dabei. Ja, absolut.
Ja, das war
hat sich eure Beziehung verändert danach? Also Walter, hast du Dieter mit anderen Augen angeguckt, wenn ihr euch begegnet seid oder dem Sohn, also von Dieter,
nee,
seid
ihr mit der Familie wirklich anders? Also klar war da, das war am Anfang natürlich die riesengroße Dankbarkeit und Ungläubigkeit auch, aber am Ende, ehrlich gesagt, war das dann wieder ganz normal. Also es war jetzt nicht diese super Ehrfurcht oder so. Nee, das war, und das war alles so problemlos auch. Das war alles so easy going.
Ja, wir haben das Geld dann natürlich auch von der Bank bekommen und haben dem das auch relativ schnell wiedergeben können.
Wir haben halt dann einen ganz normalen Kredit beantragt, was dann seine Zeit gebraucht hat. Und das war ja auch sein Ding. Ja, dann geht er zur Bank und dann, wenn er dann den Kredit kriegt, dann schickt er mir das Geld wieder. Ja. Und so ist es gelaufen.
Ihr habt jetzt schon von wahnsinnigen Wendungen erzählt in eurem Leben, in eurem Job und gerade auch erzählt, wie es ist, Geld anzunehmen, das quasi der Himmel geschickt hat sozusagen. So hat sich's für mich angefühlt. Es gibt noch eine weitere Geschichte, die so ähnlich ist und die hat mit jemandem zu tun, den wir alle kennen. Selbst alle Hörerinnen und Hörer, die gerade zuhören, kennen ihn. Unser liebstes Kapitalistenschweinchen. Ingo, du spielst irgendwie auch da eine große Rolle.
Ja. Keine Sorge, diese Folge ist noch nicht am Ende. Nächste Woche am Money Monday geht es weiter mit Teil 2. Hör unbedingt wieder rein. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schick sie doch einer Freundin oder einem Freund, kommentiere und bewerte diesen Podcast. All das würde uns wahnsinnig freuen. Schau auch bei Maiwerk Finanzpartner vorbei, unserem Podcast-Partner. Und schalte unbedingt nächste Woche wieder ein am Money Monday. Bis dahin.